NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Schönen guten Abend zusammen. Die GroKo regiert weiter, bis auf Widerruf. Nur, was nimmt sich die Regierung jetzt vor, nachdem die Grundrente schon mal durch ist? Eine Kabinettsklausur soll Klarheit schaffen. Wir hören gleich mal nach. Wir informieren Sie über Wahlen, die des Parlaments in Weißrussland und die des Präsidenten in Sri Lanka. Und weil heute Volkstrauertag ist, an dem Politik der Opfer von Kriegen gedenkt, stellt sich die Frage, können die Vereinten Nationen für mehr Frieden sorgen? Dazu hören Sie gleich unseren Kommentar. Und außerdem berichten wir über den krassen Wintereinbruch in den Alpen. Als erstes aber der Abschluss des Grünen Parteitags in Bielefeld. Die Grünen wollen spätestens 2021 Teil der Bundesregierung werden, die deutsche Politik also maßgeblich mitbestimmen. Heute haben Sie gesagt, mit welchen Inhalten, mit welchen Themen Sie das tun wollen. Andreas Reuter.
Gestern, noch vor seiner Wiederwahl, hatte es der Parteivorsitzende Robert Habeck noch als Frage formuliert.
Die Ära Merkel geht erkennbar zu Ende und eine neue Ära beginnt. Und die Frage ist, wer stellt die Weichen in diese neue Zeit?
Nachdem der Parteitag Habeck dann mit 90% wiedergewählt hatte und Annalena Baerbock sogar mit 97%, war für Fraktionschef Anton Hofreiter heute klar.
Wir wollen regieren und wir müssen regieren, denn es hat sich doch gezeigt, dass selbst wenn 1,4 Millionen Menschen auf die Straße gehen, diese Bundesregierung nicht versteht, was zu tun ist. Und deswegen müssen wir es selbst machen.
Aber dazu mussten erst mal die Konzepte her. Zwei große Leitanträge zum Klimaschutz und zum Thema Wirtschaft und Finanzen. Oder mit den Worten von Annalena Baerbock.
Wie schaffen wir diesen Dreiklang von ökologischer Verantwortung, von wirtschaftlicher Verantwortung und von dem Tragen unserer demokratischen Verantwortung zusammenzubringen, dass wir es heute hier in dieser Welt auch schaffen können.
Aber was der Bundesvorstand da aufgeschrieben hatte, das ging vielen Delegierten nicht weit genug. Hunderte von Änderungsanträgen lagen vor, meistens nach dem Motto strenger, ambitionierter, schneller. Beispiel CO2-Preis, viel zu niedrig.
Dann diskutieren wir hier über einen Einstiegspreis von 40 Euro mit einer langsamen Steigerung analog. Sorry, wir fordern eine CO2-Bepreisung, die in klaren Schritten auf 180 Euro gesteigert wird.
Das Ziel für die Klimaneutralität viel zu vage.
Wer kommt als erstes in der klimaneutralen Welt an? Ich will, dass das Europa ist. Lasst uns jetzt anfangen mit allem, was wir haben. Aber lasst uns auch sagen, dass wir 2040 fertig sein wollen.
So fand sich das gestern noch so gefeierte Führungsduo heute in der Rolle wieder, den Enthusiasmus der Basis zu bremsen.
Lasst uns nicht auf diese Ziel-Jahreszahlen-Debatten einsteigen. Das ist eine Falle.
Man meint es gut mit den Händen, aber man reißt mit dem Hintern ein, was man in der Gegenwart gerade schaffen kann. Das ist, um es mal klar zu sagen, die Methode Merkel. In der Gegenwart nichts hinkriegen, aber in den Plänen immer radikal werden. Den Fehler sollten wir hier nicht machen.
Das klang zuweilen etwas mühsam, aber immerhin am Ende setzte sich der Vorstand um Habeck und Baerbock immer durch. Nur in dem einen Punkt nicht. Für ein 30 Milliarden Klimainvestitionsprogramm wollen die Grünen die deutsche Schuldenbremse lockern. Eigentlich ja nur für den Bund, stand im Leitantrag, aber die Basis sah das anders.
Bestimmt wird gleich auch noch gesagt, wir dürfen unseren Kindern nicht so viele Schulden überwälzen. Aber was hilft es denn unseren Kindern, wenn dieser Planet schuldenfrei untergeht?
Also soll die Schuldenbremse jetzt auch für die Bundesländer gelockert werden, beschloss der Parteitag. Und verpasste Baerbock und Habeck am Ende doch noch eine kleine Niederlage.
Der Bericht vom Grünen Parteitag in Bielefeld von Andreas Reuter. Der kleine Ort Meseberg liegt 60 Kilometer nördlich von Berlin und war früher nie in den Medien, aber das hat sich deutlich geändert. Denn in Meseberg steht ein Barockschloss, das die Bundesregierung als Veranstaltungsort nutzt, etwa für Empfänge oder wie heute für eine Kabinettsklausur. Nadine Bader beobachtet, was dort passiert. Frau Bader, worum geht's bei dieser Klausur?
Bei der Klausur geht es darum, die Funklöcher, von denen es ja noch einige gibt, die weißen Flächen zu bekämpfen. Andrea Scheuer hatte ja schon im September seine Eckpunkte dazu vorgelegt und in denen heißt es, das Telefonieren und die mobile Datennutzung soll auf Basis von 4G überall möglich sein. Überall, das heißt für die Bundesregierung in Haushalten und Unternehmen, an Straßen, Bahnstrecken und auf Wasserstraßen und auch auf landwirtschaftlich genutzten Flächen. Scheuer will also die Lücken, die vielen, die es noch gibt, im 4G-Netz schließen und damit die Grundlage für den flächendeckenden 5G-Ausbau legen. Und deshalb will die Bundesregierung vor allem die unwirtschaftlichen Regionen unterstützen, in denen eben ein schneller Netzausbau für die Mobilfunknetzbetreiber nicht so attraktiv ist. Und das ist natürlich vor allem auf dem Land der Fall.
Ja, genau. Stichwort Milchkanne. Die ländlichen Gebiete sind benachteiligt. Wie soll das denn verändert werden in den kommenden Jahren?
Also die Strategie der Bundesregierung, die sieht einmal vor, dass die Genehmigungsverfahren beschleunigt werden sollen und auch die Gebäude und Flächen von Bund und Ländern und Kommunen verstärkt als Standorte für Antennenmasten genutzt werden sollen. Und außerdem will die Bundesregierung eine Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft gründen und den Ausbau selbst vorantreiben. Also wenn weiterhin weiße Flecken bleiben, die nicht von den Mobilfunkbetreibern abgedeckt werden, was ja wahrscheinlich der Fall sein wird, dann will der Bund selbst aktiv werden und 5000 Standorte erschließen. Dafür soll es Geld vom Bund geben über ein Sondervermögen, in das die Milliardenerlöse aus der 5G-Mobilfunkauktion geflossen sind. Und die Bundesregierung spricht im Moment von 1,1 Milliarden Euro, die für diese benachteiligten Standorte zur Verfügung gestellt werden sollen.
Irgendjemand Schlaues hat mal nachgerechnet, dass das Wort digital 297 Mal im Koalitionsvertrag auftaucht. Jetzt also eine Digitalstrategie. Verdient sie nach Ihrer Einschätzung diese Bezeichnung?
Also vor kurzem, vor etwa 30 Minuten, ist ja der Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU vor die Presse getreten. Und ich würde sagen, was er da geliefert hat, war in weiten Teilen leider wieder nur eine Problembeschreibung. Scheuer hat gesagt, Deutschland habe Nachholbedarf und recht viel Neues wurde heute Abend zumindest nicht präsentiert. Er hat nochmal gesagt, dass es gut sei, dass sich die Anbieter verpflichtet hätten, bis Ende 2020 99% der Haushalte erreichen zu wollen. Dass das aber natürlich nicht ausreicht und es weiterhin weiße Flecken geben wird und dass deshalb der Staat auch tätig werden will und 5000 Masten selbst zur Verfügung stellen will.
Über die Kabinettsklausur in Schloss Meseberg, Nadine Bader für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Vielen Dank. Überall in Deutschland wurde heute der Volkstrauertag begangen, zum Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Besonders prominent besetzt war die Zeremonie in der Neuen Wache unter den Linden in Berlin. Dort haben die obersten Repräsentanten der Bundesrepublik am Mittag Kränze niedergelegt und danach gab es dann im Bundestag die zentrale Gedenkstunde. Georg Schwarte fasst den Tag zusammen.
Darum Europa. Auf zwei großen Bildschirmen im Bundestag die beiden Worte über den Fotos von Kriegsgräbern. Und am Rednerpult ein ehemaliger Generalinspekteur der Bundeswehr, der heutige Präsident der deutschen Kriegsgräberfürsorge Schneiderhahn, der daran erinnerte, dass Kriege nie einfach anfingen, sie würden vorbereitet.
Wir erleben in unserem Land gerade wieder, dass aus Hasspropaganda Hass und aus Hass Mord wird.
Schneiderhahn gedachte im Beisein zahlreicher Ehrengäste auch der 60 Millionen Opfer des Zweiten Weltkriegs. Am Morgen schon hatte der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Josef Schuster, auf einem jüdischen Friedhof in Weißensee vor wachsender Gleichgültigkeit gegenüber Kriegen und Menschheitsverbrechen im 20. Jahrhundert gewarnt. Schneiderhahn appellierte später an alle Menschen hierzulande und in Europa, widersprecht den Populisten.
Ihre Methode ist die Provokation, immer eingeleitet mit einem, man wird doch wohl noch sagen dürfen. Ja, man darf hier vieles sagen, auch Unsinniges. Aber die Anständigen in unserem Land, und das ist die große Mehrheit, sollte sich nicht abwenden und damit zulassen, dass die Grenzen des Sagbaren immer weiter ins Unmenschliche verschoben werden.
Der polnische Ehrengast, der ehemalige Stadtpräsident von Breslau, Dudkiewicz, war es, der danach an das Leid auch und vor allem der polnischen Nachbarn erinnerte und die Idee vom geeinten Europa und dessen Werte als Mittel gegen den Hass beschwor.
Diese Werte sollten uns dabei helfen, die Welle des Populismus und des Nationalismus zu brechen, die auch durch Europa rollt.
Die polnische Nation sei es gewesen, die Deutschland bereits 20 Jahre nach dem Krieg damals neuerliche Freundschaft anbot. Und der polnische Ehrengast erstreckte bei der zentralen Gedenkfeier zum Volkstrauertag in Deutschland hier im Reichstagsgebäude erneut die Hand aus.
Ich glaube an die Freundschaft zwischen Polen und Deutschland. Das sage ich heute hier als ein polnischer Europäer, als ein Breslauer. Das sage ich heute hier als ein Berliner.
Beifall für den polnischen Europäer, den Berliner aus Breslau. Auf den Bundespräsident Steinmeier folgte auch er mit der Mahnung, nicht nur der Toten aller Kriege zu gedenken, sondern dem Hass auch heute mutig gegenüberzutreten.
Wir gedenken heute auch derer, die bei uns durch Hass und Gewalt gegen Fremde und Schwache Opfer geworden sind. Wir trauern mit allen, die Leid tragen um die Toten, und wir teilen ihren Schmerz.
Volkstrauertag in Deutschland. Zwei Trompeter der polnischen und deutschen Streitkräfte schließlich bliesen die Totensignale im Bundestag. Darum Europa. Auf den Leinwänden, über den Bildern von Kriegsgräbern, hinter dem Rednerpult, und alle hatten die Mahnung des Ex-Generals Schneiderhahn im Ohr. Frieden und Freiheit, so seine Botschaft. Sie bräuchten immer auch Mut.
Aber die Kriegsgräberstätten in Europa zeigen, wohin es führt, wenn uns dieser Mut verlässt.
Gedenkzeremonien wie die heute in Berlin sind wichtig als Zeichen für Frieden. Doch in etlichen Teilen der Welt bestimmen nach wie vor gewaltsame Auseinandersetzungen den Alltag der Menschen. Bürgerkriege, Kriege, politisch oder religiös motivierte Gewalt. Vor allem die UNO, die Vereinten Nationen, sind angetreten, dagegen etwas zu tun. Gelingt das zumindest nach und nach? Hier ist die Meinung von Andreas Zumach.
Der Volkstrauertag wurde 1919 vorgeschlagen als Gedenktag für die gefallenen deutschen Soldaten des Ersten Weltkrieges. Der im selben Jahr gegründete Völkerbund war die erste internationale Organisation mit dem Ziel, Kriege künftig zu verhindern und zwischenstaatliche Konflikte durch friedliche Streitschlichtung beizulegen. Doch der Völkerbund scheiterte, weil gewichtige Mächte wie die USA ihm nicht beitraten und weil Länder wie Japan, Italien und Deutschland die vereinbarten Regeln und Verträge brachen. Dieses Schicksal droht inzwischen auch dem Völkerbund-Nachfolger der 1945 gegründeten UNO. Seit Ende des Kalten Krieges vor 30 Jahren verstoßen Mitgliedstaaten der Weltorganisation immer häufiger gegen das in der UNO-Gründungscharta vereinbarte Völkerrecht und gegen seine wichtigste Bestimmung, das zwischenstaatliche Gewaltverbot. Zunächst die USA und ihre NATO-Verbündeten mit den Kriegen gegen Serbien, Irak und in Afghanistan, dann Russland mit der Annexion der Krim und aktuell die Türkei mit ihrem Vernichtungs- und Vertreibungskrieg gegen die Kurden in Nordsyrien. Diese Völkerrechtsbrüche bleiben zumeist ebenso ungeahndet wie die immer gravierenderen Verstöße von UNO-Mitgliedsregierungen gegen die universell geltenden Menschenrechtsnormen, die seit 1948 verbindlich vereinbart wurden. Noch erschwerend kommt hinzu, dass sich die bislang noch größte Weltmacht USA aus dem Pariser Klimaabkommen und aus anderen wichtigen multilateralen Verträgen sowie aus Teilorganisationen des UNO-Systems zurückgezogen hat. Zudem erpresst und schwächt Washington die UNO durch das Zurückhalten von finanziellen Pflichtbeiträgen. Wer die weitere Auszehrung der Weltorganisation bis hin zu ihrem Kollaps verhindern und ihre Handlungsfähigkeit zur Bewältigung globaler Herausforderungen sowie zur Verhinderung von Kriegen und des Einsatzes von Massenvernichtungswaffen stärken will, der muss weit mehr tun als, wie Bundesaußenminister Heiko Maas, die Bildung multilateraler Allianzen nur ständig anzukündigen. Der in den letzten Tagen von der Dresdner Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland geforderte Beitritt Deutschlands zu dem von 122 UNO-Mitgliedstaaten vereinbarten Abkommen zum Atomwaffenverbot oder eine konstruktivere Haltung der Bundesregierung bei den Genfer Verhandlungen über verbindliche Menschenrechtsnormen für Wirtschaftsunternehmen, das alles wären konkrete und wichtige Beiträge zur Stärkung des Multilateralismus und der UNO. Doch leider gibt es bislang keine Anzeichen, dass die Bundesregierung dazu bereit wäre.
Der Kommentar im Echo des Tages von Andreas Zumach. Ja, sehr wahrscheinlich wird es schneien heute Nacht in der Eifel. Und nach dem, was uns die Wetterleute so sagen, wird das dann aber nichts sein, verglichen mit dem Wintereinbruch in den Alpen. Was Wintersportler freut, ärgert Autofahrer. Die Schweiz, Österreich und Südtirol melden erhebliche Schneefälle und große Verkehrsbehinderungen. Sirjan Govedareca.
In den 48 Stunden von Freitag bis Sonntag früh regnete und schneite es vielerorts mehr als in einem gesamten durchschnittlichen November. Und bis zum Abend soll es laut Prognosen weiter heftig regnen, im Gebirge schneien. Am stärksten betroffen sind Osttirol und Oberkärnten. In den Tälern sind Überschwemmungen und Erdrutsche möglich. Stellenweise sind auch Sturmböen und Gewitter nicht ausgeschlossen. In Osttirol sind etwa 2000 Haushalte ohne Stromversorgung, weil die schweren Niederschläge dauernd Bäume umstürzen und Stromleitungen reißen lassen. Im Südtiroler Martelltal ging eine Lawine in ein Dorf ab. Laut Medienberichten dürften dabei mehrere Häuser beschädigt worden sein, verletzt wurde aber niemand. Die Bildungsdirektion Tirol empfahl allen Schulleitern, auch am Montag die Schulen in Osttirol noch geschlossen zu halten. Aus Sicherheitsgründen bleiben zahlreiche Straßen noch gesperrt. Auch die Hochwasserlage bleibt angespannt. Im Ort Lavermünd in Kärnten etwa wird in den Nachtstunden eine Hochwasserwelle erwartet. Diese dürfte jedoch geringer ausfallen als zunächst befürchtet. Die Schneefälle und der Regen werden laut Prognosen heute Abend nachlassen. Nach einer Verschnaufpause am Montag werden bis Mitte der Woche aber neue Niederschläge erwartet.
Und etwas weiter südlich hält der Dauerregen übrigens an. Venedig ist heute wieder überflutet worden und erwartet in den kommenden Stunden weitere Überschwemmungen. Wenn man großzügig ist, kann man das, was da heute in Weißrussland passiert ist, eine Parlamentswahl nennen. Mit freien und fairen Abstimmungen hat die Prozedur dort allerdings nichts zu tun. Weißrussland gilt als die finsterste Diktatur Europas und Staatspräsident Lukaschenko muss auch aus dem neuen Parlament keine ernstzunehmende Opposition befürchten. Christina Nagel.
Zu denen, die gleich am Vormittag ihre Stimme abgaben, gehörte auch Präsident Lukaschenko. Er nutzte sichtlich gut gelaunt die Gelegenheit, um offiziell seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr anzukündigen. Wenn ich spüre, dass sie absolut dagegen sind, wird mich das schon beschäftigen. Aber sie werden nicht umhin kommen, mich dann bei der Wahl ablehnen zu müssen. Ich habe versprochen, dass ich nicht am Sessel kleben werde. Es ist übrigens, das können Sie mir glauben, kein weicher Sessel. Lukaschenko führt das Land bereits seit 25 Jahren auf autoritäre Art und Weise. Er machte auch jetzt keinen Hehl daraus, bei der Wahl heute parteiisch zu sein. Wissen Sie, man kann mich dafür kritisieren, aber wir reden ganz offen darüber, ohne ultrademokratische Spielchen zu spielen. Deshalb sage ich ganz aufrichtig, dass ich mich als Staatschef, der gemäß der Verfassung für das Funktionieren aller Gewalten verantwortlich ist, darum kümmere, dass die Gewalten auch funktionieren und dass es dem Land nach der Wahl besser geht. Dass sich tatsächlich etwas ändert, daran glauben allerdings nur wenige Wähler. Zwar durften bei der Wahl auch einige Oppositionskandidaten antreten, ihre Chancen aber gelten als gering. Es wird allgemein erwartet, dass sich wie auch bei den vergangenen Wahlen in erster Linie die Kandidaten durchsetzen werden, die Präsident Lukaschenko loyal gegenüberstehen. Dafür sorge bereits das Wahlsystem, kritisiert der Vorsitzende der Menschenrechtsorganisation Wjesna, Valentin Stefanovic. Dabei spielten die einseitige Besetzung der Wahlkommissionen, vorzeitige Abstimmungen im großen Stil und das Auszählen eine wesentliche Rolle. Um es mit einem Klassiker des Kommunismus zu sagen, es ist unwichtig, wie die Wähler abstimmen, wichtig ist, wer die Stimmen auszählt. Die Führung folgt diesem Prinzip. Politische Beobachter, aber auch viele Wähler halten die Abstimmung deshalb für eine Showveranstaltung, für eine Imitation, die in erster Linie dazu diene, die Machtstrukturen pro forma zu legitimieren. In der Zentralen Wahlkommission will man davon nichts wissen. Die Wahl, wurde die Vorsitzende Lidia Jermoschina nicht müde zu betonen, verlaufe nach Plan. Bis jetzt sind bei der Zentralen Wahlkommission keine Klagen eingegangen. Die Wahlbeteiligung lag Jermoschina zufolge bereits am frühen Nachmittag über den geforderten 50%. Die Wahl sei damit gültig. Mehr als ein Drittel der Stimmberechtigten hatte offiziellen Angaben zufolge bereits im Vorfeld der Wahl abgestimmt. Eine Zahl, die nationale Wahlbeobachter als geschönt bezeichneten. Die internationalen Wahlbeobachter werden morgen zur Wahl Stellung nehmen. Präsident Lukaschenko hat schon mal klargestellt, dass er sehr enttäuscht wäre, sollte der Westen auch diese Wahl verurteilen.
Christina Nagel für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Sie waren laut, groß und unüberhörbar vor einem halben Jahr. Massive Bürgerproteste in der georgischen Hauptstadt Tiflis. Die Demonstranten haben sich da eingesetzt für ein faires, demokratisches Wahlrecht. Und genau das hat die Regierungspartei damals zugesagt. Keine Behinderung anderer Parteien, keine Sperrklausel und vor allem weniger Einfluss für schwerreiche Oligarchen. Doch diese Wahlrechtsreform für Georgien ist einstweilen gescheitert, berichtet unsere Korrespondentin Marta Wilczynski. Deshalb gab es heute wieder Proteste in Tiflis.
Auf dem Platz vor dem Parlamentsgebäude haben sie bereits kleine Zelte aufgebaut. Es sind nur wenige Dutzend, die auch nachts hier ausharren. Doch tagsüber bis in die späten Abendstunden hinein demonstrieren in diesen Tagen wieder Tausende in der georgischen Hauptstadt gegen die Regierungspartei Georgischer Traum. Heute, am Tag der angekündigten Großkundgebung, sollen es bis zu 8000 Protestteilnehmer gewesen sein. Einige von ihnen sagen, dass sie nicht aufhören wollen, ehe ihre Forderungen erfüllt sind. Unter den Protestierenden ist auch der Oppositionspolitiker und ehemalige Außenminister Grigol Vaschadze. Unsere Forderungen sind vorgezogene Wahlen mit Parteilisten, der Rücktritt der kriminellen Regierung und die Einsetzung einer provisorischen Regierung sowie eine Neubildung der Wahlkommission mit Vertretern der Zivilgesellschaft. Sowohl die Forderungen als auch die Bilder ähneln denen aus diesem Sommer, als die Regierungsgegner über einige Wochen im Zentrum von Tiflis demonstrierten. Beruhigt wurden die Proteste damals durch ein Versprechen des Chefs der Regierungspartei. Bizina Ivanishvili erklärte, dass das Wahlgesetz, wie von den Demonstrierenden gefordert, zur nächsten Parlamentswahl 2020 geändert würde. Doch stimmte das Parlament, in dem Georgischer Traum die absolute Mehrheit stellt, am Donnerstag gegen die Gesetzänderung. Das brachte die Menschen nicht nur erneut auf die Straße, sondern provozierte auch eine Krise innerhalb der Regierungspartei. 12 Abgeordnete haben Georgischer Traum ebenfalls aus Protest gegen das Abstimmungsergebnis verlassen.
Jetzt nach Hongkong. Schauplatz für Demonstrationen dort war mehrfach der Flughafen. Jetzt konzentrieren sich die Proteste auf die Universität. Dabei nimmt die Gewalt immer neue Ausmaße an. Ein Polizist wurde durch einen Pfeilschuss verletzt und beide Seiten benutzen offenbar inzwischen Brandbomben. Ein Lagebild von Benjamin Eisel.
Vor dem Haupteingang zum Campus der Polytechnischen Universität stehen sich Polizisten und Protestierende gegenüber. Die prodemokratischen Aktivisten haben mit Regenschirmen und anderen Gegenständen eine Art Schutzwall errichtet. Hinter diesem Schutzwall steht der 26-jährige David. Na klar habe er Angst, sagt er, aber er müsse dort stehen, sonst habe er morgen keine Freiheiten mehr.
Yeah, of course I have faith, but we must stand here, otherwise we have no more freedom in tomorrow.
Die Polizei hat Wasserwerfer und zum ersten Mal auch eine Schallkanone aufgefahren. Eine akustische, nicht tödliche Waffe, die dafür eingesetzt werden kann, Menschenmassen auseinanderzutreiben. Immer wieder bricht Gewalt aus. Protestierende schleudern Brandsätze und andere Gegenstände in Richtung Polizei und setzen Pfeile und Bogen ein. Ein Polizist wurde nach Angaben der Polizei von einem Pfeil getroffen. Er sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Immer wieder setzt die Polizei Tränengas und Wasserwerfer ein, hat bislang aber nicht versucht, das Universitätsgelände zu stürmen. Auf dem Campus haben sich hunderte, teils gewaltbereite Aktivisten verschanzt. Sie haben die besetzte Hochschule in eine Art Lager verwandelt. So gibt es einen Raum, in dem Ausrüstung verteilt wird, wie Schutzbrillen, Helme und Gasmasken. In einem anderen Raum werden Verletzte verarztet. In der Kantine geben Freiwillige warme Mahlzeiten aus. Ein 18-jähriger Schüler, der sich Sledge nennt, erklärt, wo das ganze Essen herkommt.
Most of them come from the Hong Kong citizens.
Hongkonger Bürger haben uns die Lebensmittel gebracht. Und alles ist kostenlos. Sie unterstützen uns, weil sie wissen, dass die meisten von uns hier nichts zu essen haben, weil wir von der Polizei umzingelt sind. Und viele schicken uns Nachschub, damit wir weiter protestieren können und für Freiheit und Demokratie in Hongkong kämpfen können.
Sending some food and supply here for us to keep protesting and fighting for the freedom and the democracy in Hong Kong.
Auf dem Campusgelände basteln außerdem zahlreiche Aktivisten Brandsätze aus Glasflaschen, brennbarer Flüssigkeit und Stofffetzen. So wie diese junge Frau, die erklärt, dass sie Bomben baut, um sich vor der Polizei zu schützen.
We're making the bomb You're building bombs.
So can you describe what you're doing? You're putting petrol in there?
Yeah.
And an old cloth.
Yes.
What do you need them for?
For protecting ourselves against the police.
In den vergangenen Tagen hatten Demonstranten mehrere Hochschulen besetzt. Es kam zu teils heftigen Auseinandersetzungen zwischen gewaltbereiten Aktivisten und der Polizei. Außerdem legten Protestierende ab Montag täglich Teile des Hongkonger Berufsverkehrs lahm. Die Bildungsbehörde sagte daraufhin den Unterricht an den Schulen der autonom regierten Stadt ab. Auch morgen bleiben die Schulen geschlossen. Die seit Juni andauernden Proteste in der chinesischen Sonderverwaltungsregion richten sich gegen die Regierung und sind zuletzt zunehmend gewaltsamer geworden.
Benjamin Eisel. Sri Lanka steht vor einem Machtwechsel. Bei der Auszählung der Präsidentenwahl liegt einer der Kandidaten weit vorn, Ex-Verteidigungsminister Rajapaksa. Er hat sich vor kurzem auch zum Wahlsieger erklärt. Und wenn es dabei bleibt, ist es das Comeback einer umstrittenen Politikerdynastie. Silke Dietrich.
Der neue Mann an der Spitze von Sri Lanka ist durch und durch ein Mann des Militärs. 10 Jahre lang war er Verteidigungsminister in Sri Lanka. Zusammen mit seinem Bruder hatte er im Jahr 2009 den Bürgerkrieg auf der Insel beendet. Beiden werden Kriegsverbrechen vorgeworfen, die bis heute nicht aufgeklärt wurden. Auch weil die beiden Brüder sich vehement dagegen wehren.
These allegations are quite absurd.
Diese Anschuldigungen sind völlig absurd, sagt er. Nehmen wir den Vorwurf, dass unsere Sicherheitskräfte die Leute getötet oder misshandelt haben sollen, die aufgegeben hatten oder in Haft saßen. Das wird immer wieder laut und oft behauptet, aber das ist keine Anklage, die zur Untersuchung stehen würde. Dabei hatten sogar die Vereinten Nationen mehrfach darauf gedrängt, dass die Kriegsverbrechen in Sri Lanka aufgeklärt werden sollten. Fast 3 Jahrzehnte hat die Regierung von Sri Lanka gegen aufständische Tamilen im Norden und Osten des Landes gekämpft. Und bei den Wahlen ist ganz klar zu sehen, dass die Gräben noch weiter fortbestehen. Rajapaksa ist im Süden und in der Mitte des Landes gewählt worden. Im Norden und Osten, wo hauptsächlich Tamilen leben, sind die meisten Stimmen an seinen Widersacher gegangen.
Und damit sind wir beim Sport im Echo des Tages mit Konstantin Kleine. Wir freuen uns natürlich alle mit der deutschen Fußballnationalmannschaft über die geglückte Europameisterschaftsqualifikation gestern. 4:0, war das so überzeugend, wie es klingt?
Ja, das war schon überzeugend und weil eben die Niederländer gegen Nordirland nur torlos unentschieden gespielt haben, ist Deutschland jetzt auch bei der EM 2020 dabei. Das stimmt natürlich auch den Manager Oliver Bierhoff sehr positiv.
Ich meine, wir haben uns qualifiziert, das war das Wichtigste. Man kann sich ja nur mal vorstellen, was gewesen wäre, wenn wir jetzt ein entscheidendes Spiel gegen Nordirland auch gehabt haben, hätten. Und die Jungs haben einfach Spaß miteinander. Das ist auch immer schön, dass sie eigentlich auch außerhalb der Trainingszeiten oder nach den Trainingseinheiten noch zusammen sind und natürlich immer miteinander zocken.
Am Dienstag gibt es aber noch eine letzte Aufgabe in der Europameisterschaftsqualifikation und für Bierhoff ist auch da die Marschroute klar.
Wir haben natürlich den Anspruch, Erster zu werden, das letzte Spiel hier im Jahr auch souverän zu gewinnen. Wird gegen Nordirland nicht einfach, aber wäre schon ein Erfolg mit dieser jungen Truppe noch vor den Holländern. Gruppenerster zu werden.
Ob es klappt, sehen wir dann am Dienstag im Frankfurter Waldstadion.
Wir müssen nicht nur reden über ein 4:0 der deutschen Nationalmannschaft, sondern auch über Gewalt gegen Schiedsrichter im Amateurbereich. Zuletzt gab es ja so einen Fall in Hessen, wo ein Schiedsrichter bewusstlos mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus transportiert werden musste. Und nachdem vor einigen Wochen Amateurschiedsrichter in Berlin gestreikt haben, um ein Zeichen zu setzen, haben heute die Schiris rund um Köln, in und um Köln, nachgezogen. Wie kam das denn?
Genau, also in Köln blieben heute alle Kreisliga-Partien ohne einen Schiedsrichter. Zu oft kommt es einfach nach wie vor zu Beleidigungen, rassistischen Äußerungen und eben zu Gewalt. Der Vorsitzende des Kölner Schiedsrichterausschusses, Kai Köhler, wünscht sich da vor allem härtere Strafen gegen die Täter.
Wenn man sich andere Sportarten anguckt, da ist der Schiedsrichter absolut tabu. Im Amateur-Eishockey-Beispiel geht's, wer den Schiedsrichter da nur anfasst, der wird für mehrere Monate direkt gesperrt. Und da reden wir noch nicht von irgendwelchen Tätigkeiten.
Der Schiedsrichterschwund im Amateurfußball ist also begründet. Die Kölner haben heute sicherlich nochmal für Aufmerksamkeit gesorgt und wünschen sich vor allem mehr Gehör und einen verbesserten Dialog mit Vereinen und Verbänden.
Zum Schluss noch die Formel 1. Da läuft ja gerade der große Preis von Brasilien. Lewis Hamilton ist bereits Weltmeister. Sebastian Vettel hat allerdings noch ein Ziel vor Augen. Welches denn?
Ja, Vettel will in den letzten beiden Saisonrennen noch auf Rang 3 in der WM-Gesamtwertung fahren. Da muss er allerdings unter anderem noch an Ferrari-Kollege Charles Leclerc schwer vorbei. Gerade in Sao Paulo ist Vettel nach 38 von 71 Runden Dritter. Leclerc fährt momentan auf Platz 6. An der Spitze des Feldes Max Verstappen. Das Rennen in Brasilien ist übrigens Vettels 100. Grand Prix in einem Ferrari.
Na, immerhin. Konstantin Kleine war das mit dem Sport im Echo des Tages. Vielen Dank. Uns gibt's natürlich auch wie immer zum Nachhören als Podcast im Netz auf wdr5.de oder ndrinfo.de. Ich wünsche noch einen sehr schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info.